Herzlichen Dank für das so passende Lied. Liebe Gäste, ich würde gern noch etwas sagen, bevor ich rede. Mitteilen wollte ich, wie gern meine Frau und ich zweimal im Jahr hier nach Brake zurückkehren, immer für einen Monat etwa. Und wenn wir hier ankommen, treffen wir gute Leute an, die gute Arbeit machen und gut geleitet werden von Matthias Rüther. Es ist immer eine Freude, hier zurückzukommen. Nur eines muss ich anmerken, und das war schon so, als ich die Schule leitete. Sie braucht Freunde. Freunde, die beten und geben und mittragen in jeglicher Hinsicht. Und wir merken es auch am Bericht heute, das ist wirklich nötig. Bestellt den Freundesbrief, wenn er den nicht bekommt. Das ist eine deutliche Besserung gegenüber dem vorherigen Autoren, so wie der heute erscheint. Den muss man unbedingt lesen. Und tragt diese Schule mit. Sie will Segensträger sein in die Welt hinein, in die Gemeinden und bis an das Ende der Welt. So unterstützt diese Schule, möchte ich sagen. Wir auf jeden Fall, jedes Mal, wenn wir zurückkommen, sind beeindruckt von dem, was hier im Namen des Herrn geschieht. Und dir, Matthias, ich weiß nicht genau, wo du sitzt, und Ede, oh, du bist hinten da, und Ede, wo bist du gerade? Sehe dich nicht, aber euch beiden wollte ich noch sagen, oh ja, da sehe ich dich, grüß dich. Ich habe euch schon das ganze Wochenende was Persönliches sagen wollen, habe ich dich angetroffen, so nehme ich ein bisschen von meiner Zeit jetzt und mache das hier, das ist einfacher, als dass ich euch nachrenne. Ich wollte euch nämlich sagen, wie sehr ich mich freue auf den heutigen Nachmittag und dabei zu sein und euch machen zu lassen oder zu sehen, wie ihr all die Arbeit macht, ohne dass ich irgendetwas sagen muss. Da freue ich mich unbändig drauf. Es wird das erste Mal sein, dass ich eine Absolvierungsfeier so richtig genießen kann. In mehr als 30 Jahren. Gott segne euch und alle dabei. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wachsen ohne groß zu werden, orientiert am Vorbild Jesu Christi. Damit das klar ist, es gibt kein größeres Vorbild als Jesus. Erst kommt er, dann kommt lange, lange keiner und dann erst Mose und David und Paulus, wenn man so will. Jesus ist das beste Vorbild, aber es reicht eben nicht, ihm so unbestritten den ersten Platz einzuräumen. Er ist mehr als der beste Mensch nur, das beste Vorbild nur. Er ist wie von einem anderen Stern, tatsächlich. Er ist Gott. Er ist zwar Mensch, ganz Mensch, wie gesagt, der beste Mensch, aber zugleich mehr als nur Mensch. Er ist Gott. Jener Soldat auf Golgatha sagte es ganz richtig, wahrlich, dieser war Gottes Sohn. Als der Hohepriester Jesus fragte, ob er denn Gottes Sohn sei, antwortete er, du sagst es. Eben, das stimmt. Jesus Christus, wahrer Mensch und wahrer Gott. In der Einleitung zum Römerbrief stellt ihn treffend vor, aus dem Samen Davids nach dem Fleisch, also Mensch, und erwiesen als Sohn Gottes in Kraft nach dem Geist der Heiligung, der Heiligkeit durch die Auferstehung von den Toten. Also Gott. Gott hat ihn über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist, damit in dem Namen Jesus alle Knie sich beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist zur Ehre Gottes des Vaters. Er ist, wie Paulus in einer Hymne der Urchristen bekennt, Gott geoffenbart im Fleisch. Er ist der Größte. Offenbarung 1, 7. Siehe, er kommt mit den Wolken, und jedes Auge wird ihn sehen, auch die, welche ihn durchstochen haben. Geht also um den gekreuzigten Jesus. Und es werden sich seinetwegen an die Brust schlagen alle Geschlechter der Erde. Ja, Amen, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, spricht der Herr, der da ist und der da war und der da kommt, der Allmächtige. Wenn wir von Jesus reden, reden wir von Gott. Vielleicht war es ein Fehlgriff meinerseits bei dem Thema Wachsen ohne groß zu werden, eine Ansprache über Jesus vorzubereiten. Bei ihm müsste es vielleicht besser heißen, wachsen, obwohl er groß ist. Lasst uns für einen Augenblick ein wenig zurücktreten und eine Standortbestimmung vornehmen. Ein rechtes Verständnis von Sohn Gottes, der zugleich Mensch ist, verlangt uns mehr ab, als auch der Schlauste unter uns herzugeben vermag. Wie kann einer zugleich Gott, also unbegrenzt, und Mensch, also begrenzt sein? Wie kann der Ewige in Zeit und Raum geboren werden? Wie kann der, der das Leben ist und schuf, sterben? Das ist doch nicht zu begreifen, oder? Nein, eigentlich nicht. Wir müssen mit dem Apostel Paulus zugeben, groß ist das Geheimnis der Gottseligkeit. Gott ist geoffenbart im Fleisch. Nun, falls das jemand eine Hilfe ist, ich lebe seit Jahren sehr gut mit diesem Unbegreiflichen. Und in der Tat habe ich das bisschen Verstand, das ich nun mal habe, nicht an der Garderobe abgeben müssen, als ich an den Gottmenschen Jesus gläubig wurde. Für mich ist es total logisch, dass ein begrenztes und dazu sündiges Wesen, wie ich es nun einmal bin, den unbegrenzten und heiligen Gott nicht vollkommen begreifen kann. Wenn ich es könnte, wäre ich nicht das, was ich bin, begrenzt und dazu noch sündig. Also, wir orientieren uns am Vorbild von jemandem, der mehr als Mensch ist, der Gottes Sohn ist. Aber Mensch ist er, ganz Mensch. Und so kann er uns ein Vorbild sein. Wir orientieren uns heute an sein Bekenntnis: Ich bin mitten unter euch wie der Dienende. Von Jesus können wir dienen lernen, unseren Mitmenschen dienen. Hier ist der wahrhaft Große, ja der Größte überhaupt. Zugleich der Dienende. Er ist für andere da. Wenn wir seine Jünger sein wollen, sind wir zu dienen berufen. Das müssen wir lernen. Aber etwas in uns tendiert in genau die entgegengesetzte Richtung. Wir lieben es zu herrschen, für andere zu bestimmen, über andere zu bestimmen. Wenn wir schon dabei sind, wer zu werden, wie man das schließlich an einer theologischen Ausbildungsstätte erwarten müsste, dann sollen doch andere auch unser Wachstum wahrnehmen und gefälligst beachten. Besonders unsere jüngeren Mitschüler. Du rückst, sagen wir mal, für das dritte Jahr in der Bibelschule an, Drittklässler bist du, teilst ein Zimmer mit einem oder zwei anderen, bist eben der dienstälteste Lernende und belegst das beste Bett und den besten Schreibtisch auf der Bude. Danach kann der Zweitklässler aussuchen. Der erst am Donnerstag anrückende Neuling kriegt das mit der knubbeligen Matratze. Der hat noch viel zu lernen. Und übrigens, genau da fing ich vor 3 Jahren an. Und so geht es weiter. Wir erwägen Situationen, mal sind wir Dienstälteste, mal Schlauster, mal Erfahrenster, mal Bekanntester, mal finanziell am Stärksten. Und wir stellen die mit dieser Stellung verbundene, wir fordern die mit dieser Stellung verbundene Rechte ein. Keine angeborene Dienstmentalität zu sehen. Und es liegt in der Natur der Dinge, dass wir dabei und nicht selten uns selber überschätzen und den anderen unterschätzen. Und wenn wir dann ich rede mal in der Bibelschulsprache weiter, das Abschlusszeugnis endlich in der Hand haben, also etwa in 4 Stunden von heute, von jetzt, dann sind wir wirklich wer? Wirklich groß. Pass auf, Leute, ab morgen sind wir dann in Gemeinde und Mission dabei und sagen euch schnell Bescheid, wo es lang geht. Haben wir gelernt, hier auf der Bibelschule in Brake. Natürlich übertreibe ich jetzt. Aber manch ein ehemaliger Braker oder auch Absolvent einer anderen theologischen Ausbildungsstätte wird zugeben müssen, angemessener wäre ein bescheideneres Auftreten gewesen. Das ganze Aufflüstern hat nichts gebracht. Aber mehr noch, es ist nicht die Art Jesu, dem ich in dieser Welt dienen will, mich so zu geben, so von mir selber zu denken. Lass mich kurz unterbrechen und hier vom Konzept abkommen, um eine Lanze zu brechen für die Leute, die hier heute absolvieren. Gönnt denen doch ein bisschen Freiraum. Da ist viel Idealismus dabei. Man möchte gern das weitergeben, was man gelernt hat. Und man wird Fehler machen. Gesteht denen die Möglichkeit, das ein. Ich habe manchmal den Eindruck gehabt, das gibt es auch in Missionen, in Gemeinden, dass vielleicht nicht so begeistert sind von Bibelschule, die luchsen gerade darauf, dass der Fehler kommt. Und der kommt mit 100%iger Sicherheit. Den Absolventen habe ich noch nie angetroffen, bei dem das nicht der Fall ist. Um dann den Beweis zu liefern, sehe ich, habe doch gesagt, das ist nichts, wenn die Leute auf Brake gehen zur Schule. Also gibt uns ein bisschen Freiraum. Wir wollen lernen und wir sind noch Lernende. Jesus, er hat gesagt, ich bin unter euch wie ein Dienender, nicht Held oder Chef oder Star, sondern Knecht. Orientieren wir uns heute an diesem Jesus, so wie er hier als Mensch auf Erden lebte. Und dabei fällt mir als erstes auf, dass sein Leben genau so begann. Ich werde jetzt 7 oder 8 Dinge sagen, einige ziemlich schnell hintereinander. Könige werden nicht im Stall geboren. Für die Hochschwangere und den besorgten Ehemann gab es keinen Platz in der Herberge. Gottes Sohn kommt im Stall zur Welt. Da bist du platt, wa? Oh, es gab auch anderes. Engelchöre und hohen Besuch aus dem Ausland. Aber Jesu Wiege stand im Stall, in Futtertrognähe. Da, wo nie genügend gelüftet werden kann. Und so ähnlich ging es weiter. Jesu Heimat zweitens lag anscheinend am falschen Ort. Das mit von Heiden bevölkerte Galiläa war ja in den Augen seiner gelehrten Zeitgenossen aus dem Süden keine Prophetenschmiede. Mit wenigen Ausnahmen kamen die Redner Gottes nicht aus dieser Region. Nathanael aus dem benachbarten Kana drückte die Verachtung, die Jesu Heimatstadt tragen musste, aus mit den Worten, kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Ich will mal meinen, dass ein Kanadier, der aus Swiftcurrent, Saskatchewan kommt, der könnte sich irgendwie mit den Bewohnern von Nazareth in Galiläa verbunden fühlen. Und auch sei es mit Verlaub gemeint, vielleicht auch ein Deutscher, sagen wir mal, aus Ostfriesland, wenn ich als Ausländer mir das so erlauben darf. Im verrufenen Nazareth in Galiläa wächst Jesus heran. Und dann drittens, schon als Kind zeigt Jesus eine dienstbereite Haltung. 12 Jahre vergehen, ohne dass wir etwas über Jesus erfahren. Aber dann begleitet er seine Eltern zum Fest nach Jerusalem. Und auf der mehrtägigen Heimreise fehlt nach einem Tag Jesus. Besorgtes Suchen, wieder zurück nach Jerusalem. Endlich sichtet die erleichterte Maria ihn im Tempel, wo die versammelten Gelehrten gerade Bauklötze staunen über Jesu Wissen. In der Erklärung für seine aufgebrachten Eltern wird deutlich, dass der 12-Jährige weiß, wer er ist. Wusstet ihr nicht, fragt Jesus, Maria und Josef, dass ich in dem sein was meines Vaters ist. Und damit meinte er nicht seinen Adoptivvater Josef, sondern Gott. Und wisst ihr, was im nächsten Vers steht da im Lukas-Evangelium? Folgendes: Und Jesus ging mit ihnen hinab und kam nach Nazareth und ordnete sich ihnen unter. Und seine Mutter behielt all diese Worte in ihrem Herzen. Und Jesus nahm zu an Weisheit und Alter und Gnade bei Gott und Menschen. Wenn es irgendein Kind gegeben hat, dass es nicht nötig gehabt hätte, sich an den Richtlinien seines Eltern zu richten, dann wohl Jesus, aber er ordnete sich ihnen unter. Das sind Worte, die wir heute kaum noch in den Mund zu nehmen wagen. So schnell wird man heutzutage mitspracheberechtigt, ja mündig. Der 12-jährige Jesus ordnete sich Maria und Josef unter. Ja, er wurde älter und weiser und nahm gar an Gnade oder Wohlwollen bei Gott und Menschen zu. Viertens, Sanftmut und Demut kennzeichnen seinen Predigtdienst. Hier wird eine Grundhaltung deutlich, die wir danach konsequent in allem sehen. Entschuldigung. Später als Wanderprediger wird der Sohn Gottes mühselige und beladene zu sich rufen, damit sie Ruhe finden für ihre Seelen. Was qualifizierte ihn, solchen zu helfen? Warum meinte er, dass sie seine Einladung annehmen würden? Weil er sanftmütig und von Herzen demütig ist. Seht ihr, was hier passiert? Hier hat einer an Alter und Weisheit und Gnade zugenommen, ist aber sanftmütig und echt demütig geblieben. Das ist Wachsen, ohne groß zu werden. Fünftens, dass Jesus seinen Jüngern die Füße wusch, sagt eigentlich alles aus. Ich hätte eigentlich nur über diese einzige Geschichte reden können heute Morgen. Sie gibt alles her, was zu diesem Thema nötig ist. Die Jünger sind dabei, ihre dreijährige Ausbildung abzuschließen. Als ob der Text für euch Absolventen am heutigen letzten Septembertag 2012 geschrieben worden wäre. Während sich der Himmel mit schwarzen Wolken zuzieht und die Menschheit auf ihre unrühmlichste Stunde sich zubewegt, sie wird augenblicklich dem Teufel zuspielen, den Sohn Gottes, den einzigen Menschen, der je schuldlos und rein über diese Erde ging, gefangen nehmen, verurteilen ohne Grund und brutal hinrichten. Und Jesus weiß, dass seine Stunde da ist. Währenddessen spielt sich im Hintergrund eine Szene ab, die an Kleinlichkeit und Unpässlichkeit und an Egoismus nicht zu überbieten ist. Und das Schlimme dabei, denke ich, ist, dass es genauso gut hätte dir oder mir passieren können. Vielleicht fing es nicht einmal bei den Jüngern an, sondern bei einer Mutter von zweien aus ihren Reihen. Diese Frau hatte geschnallt, was den meisten in Israel entgangen war, dass Jesus als Messias dabei war, sein Reich auf Erden zu gründen. Gell? Und ihre beiden Boys waren seine Schüler. Seine Jünger gehörten gar dazu. Sie wird sicherlich beim Einkauf im Dorfmarkt ihren Nachbarinnen subtil mitgeteilt haben, dass ihre Jungs zu dem inneren Kreis dieses großen Predigers gehörten. So geht sie mit den Zweien zu Jesus. Markus erzählt, dass die Jünger selber die Sache zur Sprache gebracht haben. Meister, wir haben eine Bitte an dich. Und die wäre, fragt Jesus, wir würden so gern in der Herrlichkeit bei dir sitzen, direkt neben dir, einer links und der andere rechts. Die Dreistigkeit in diesem Augenblick, alles andere hätte ich erwartet, bloß dies nicht, wo Jesu angesagte Kreuzigung, er hatte deutlich darüber gesprochen, ihre Kreuzigung bereits vorauswirft und die Reden, wo sie im Reich sitzen werden. Aber es wird noch schlimmer. Die anderen 10 hören davon und werden ganz schön sauer auf die Brüder Jünger. Was wollen die zwei sich hier mit ihrer Mama zusammen an Vorteilen erschleichen? Jetzt ist miese Stimmung in der ganzen Bande. Und Lukas berichtet, dass ein Streit unter ihnen ausbrach, wer für den Größten geachtet werden sollte. Na prima, das hat also die ganze Ausbildung gebracht. Aufgeplusterte Egos, schlaue Köpfe, große Forderungen. Wollen wir denen mal einräumen, dass sie wirklich gewachsen sind in den 3 Jahren? Aber ganz schön groß sind sie dabei geworden. Das von Jesus arrangierte Passafest, Passamahl für die 12, das er mit großem Verlangen entgegengesehen hatte, stellt nun die letzte Prüfung für die Zöglinge dar. Nein, die vorletzte. Und bei beiden werden sie durchfallen. Und Petrus wird, nachdem er die beiden in den Sand gesetzt hat, rausrennen und bitterlich heulen. Aber jetzt beim Passer wird ein Diener gebraucht. Ein Gewachsener, der nicht zu groß geworden ist für Drecksarbeit. Füße waschen war dran. Damals ganz normal, wenn man über staubige Straßen ins Haus kam. Aber für sowas und für sowas sind keine großen Geistesgaben nötig oder Gaben überhaupt. Dafür braucht man kein Bachelor-Äquivalent. Sowas kriegt man selbst mit 2 linken Händen gedeichselt. Es bedarf aber jemandes, der von Herzen demütig ist. Und das waren die Herren Jünger in diesem Augenblick mal gar nicht. Die Füße blieben ungewaschen. Und dann tut's einer, der die Seinen bis zum Letzten liebte. Der, der sich gerade anschickte, aus dieser Welt zum Vater zu gehen. Der, der wusste, dass seine Stunde gekommen war. Jesus. Und nun sitzt Petrus in der Bredouille. Er war zu stolz gewesen, um diese niedrige Arbeit selbst zu tun. Und jetzt ist er beschämt, sich von Jesus die Füße waschen zu lassen. Entschuldigung, ich bin schon genetisch bedingt. Wir haben alle als Klassens etwas dicht am Wasser gebaut und können nicht immer voraussehen, wann das überläuft. Diese kurze Episode wirft Licht auf Jesu Grundhaltung und auf seinen Dienst auf Erden schlechthin. Er kommt nicht von oben herab, was eine ständige Versuchung für Kirchenleiter seither gewesen ist. Zu oft in der Christengemeinde nimmt man Maß an weltlicher Leitung in Gesellschaft und Politik und nicht an Jesus selbst. Jesus, dessen Herz und Kopf mit Kreuzigung ausgelastet, ja überlastet war, ist sich nicht zu schade dafür, seinen Jüngern die Füße zu waschen. Liebe Absolventen, als Jesu Jünger und Diener bekommt ihr heute eure Abschlusszeugnisse. Macht nicht den gleichen Unsinn, wie die Jünger hier beim Abendmahl gemacht hatten. Und 6. Jesus lernte Gehorsam im Leiden. Wer kann das fassen? Bezogen auf unser Thema, wachsen oder groß zu werden, gibt es eine Aussage über Jesus, die mir schier den Atem verschlägt. Es geht dabei um Lernen, wie Jesus lernte. Hebräer 5. Und obwohl er Sohn war, hat er an dem, was er litt, den Gehorsam gelernt. An dem, was er litt, den Gehorsam gelernt. Jesus lernte durch Leiden Gehorsam. Wer soll das verstehen? Weshalb meinen wir denn, dass er uns vor allem Leiden schützen will, dass Gesundheit und Erfolg und sogar Komfort unbedingt seinen guten Willen für uns alle darstellen, leicht erreichbar, wenn wir nur genügend glauben? Es ist erstaunlich, einmal, dass der Sohn Gottes litt und dass er durch Leiden Gehorsam lernte. Irgendwie ist Jesus lebenslang lernender geblieben. Ich sagte zu Beginn, ich begreife nicht, was ich hier erkläre, aber ich nehme das mit großer Ehrfurcht zur Kenntnis, dass er durch Leiden gehorsam lernte. Siebtens, und guck mal, 2:12 bin ich hier schon bei abschließenden Beispielen. Aber freut euch nicht zu früh. Es geht nach einer Weile. Vier Menschen haben uns gezeigt, wo es diesbezüglich lang geht, wenn wir von Wachsen ohne groß zu werden reden. Mose, David, Paulus und Jesus. Gottes Leute überall und in allen Zeiten legen diese erstaunliche Tugend an den Tag. Sie sind wachsende Menschen, nehmen zu, kommen voran, im besten, edelsten Sinn dieser Worte. Aber hier das Erstaunlichste und das Entscheidende: Sie werden nicht durch die Zunahme an Macht, Einfluss und Reichtum korrupt. Es steigt ihnen nicht zum Kopf. Und somit werden sie zum Segen ihrer Mitmenschen. Wo Jesus dieser Haltung begegnete, hat er sie lobend anerkannt. Auch wenn derjenige nicht oder noch nicht zu seinen Nachfolgern zählte. Konkret meine ich hier jenen Hauptmann, der sich Sorge machte über seinen kranken Knecht. Seht ihr, was ich meine? Nicht über eins seiner Kinder, sondern über einen kranken Knecht macht er sich Sorge. Und in ehrerbietender Weise bittet er Jesus oder lässt er Jesus um Hilfe bitten. Und das Volk jener Gegend empfiehlt Jesu diesen Ausländer. Nach der Ryrie Study Bible, die ich heute Morgen schnell konsultierte, ich mache hier Zweifaches mit dem, wenn ich das so sage, war dies ein römischer Offizier. Er liebt unsere Nation, sagen sie, und hat uns eine Synagoge gebaut. Nicht gerade das, was wir von einem Offizier einer Besatzungsmacht erwarten würden. Und Jesus lobt diesen wohl ungläubigen römischen Offizier. Jesu Beispiel folgend möchte ich diese offene Haltung gegenüber meinen Mitmenschen haben, egal welcher Religion sie angehören oder welche Weltanschauung sie haben. Von diesem römischen Offizier oder von einem Mahatma Gandhi beispielsweise können wir viel lernen, auch was Diensthaltung anbelangt. Von den vier Beispielen, die ich hier aufgeschrieben habe, möchte ich zwei nennen. Beispiele aus der Bibel und aus der Gemeinde Jesu seither, die mir diese Haltung, die wir bei Jesus sehen, kennen. Da fange ich mit Epaphroditus an. Ist einer meiner Glaubenshelden. Wenige kennen ihn, aber ich bin bereit, zu jeder Tages- und Nachtzeit über ihn zu predigen und habe das schon fast überall in Deutschland getan. Epaphroditus. Man muss schon geübt sein, um den Namen aussprechen zu können. Bei einer nicht ungefährlichen Missionsreise, um Paulus zu helfen, erkrankte er lebensgefährlich, fand das dann aber peinlich, dass andere um ihn bekümmert waren. Im Mittelpunkt wollte er nie stehen. Groß geworden war er beileibe nicht. Er hatte sogar sein Leben gering geachtet, um Paulus an der Stelle der Gemeinde zu dienen. In den letzten Versen von Philipper 2 ist die Geschichte von diesem Menschen zu lesen, der uns in wunderbarer Weise zeigt, was das heißt, im Geist und in der Kraft Jesu Dienst zu tun, Großes zu leisten und sich nicht dabei als wichtig vorzukommen. Wenn die Bibel schon sowas Belangloses wie einem anderen die Füße waschen hervorhebt, wie wir es heute Morgen gesehen haben, dann habe ich den Mut, diese kleine Story über John Paschauer zu erzählen. Sie werden sie nicht im Buch finden über ihn, aber sind sehr viele gute Geschichten da. Und unser Sohn, der das Buch übersetzt hat, kam dann mittags rauf und war ganz ergriffen von dem, was er dort gelesen und geschrieben, was er dort gelesen und übersetzen sollte. Ein langjähriger Freund, den wir zu Hause besuchten, erzählte uns mal, wie er das allererste Mal zur Bibelschule kam. Ich glaube, man könnte auch, würde ihm nicht unrecht sagen, dass die Gemeinderichtung, aus der er kam, nicht eine war, die sich auf Schulen wie diese stürzt mit großer Freude. Und so kommt er hier an. Ich weiß nicht mehr, was der Anlass war, ob er hier zu einer Freizeit gemeldet war, und trifft gar auf dem Parkplatz dort oben gleich den Schulleiter an, der ihn freundlich begrüßt und im Gespräch ist mit ihm. Sie stehen dort draußen und plaudern miteinander. Und während des Gesprächs, so erzählte uns dieser Freund das viele Jahre später, bedeutet Herr Paschauer einem Bibelschüler, dass er eine Schippe und eine kleine, oder dass er eine kleine Schaufel wollte. Und der Schüler geht und holt sie. Und während des Gespräches geht Paschauer da ein paar Schritte daneben, räumt etwas Hundekot weg und trägt das ins Gebüsch da daneben. Der Freund war kolossal beeindruckt davon. Er sprach schließlich mit dem Leiter der Bibelschule. Der hatte hier eine kleine Unannehmlichkeit gesehen, und statt dass er einem anderen befehligte oder was räumt es immer einfach selber weg. Als er mir das sagte, hat es mich überhaupt nicht überrascht. So habe ich John Paschau immer gekannt. Er war sich nie zu schade für irgendetwas, was gerade nötig war, und wird sich dabei auch gar nichts gedacht haben. Wie wunderbar, wenn eine Haltung der Demut und der Dienstbereitschaft so in uns hineingelegt worden ist von Jesus, dass es fast zur zweiten Natur wird, dass wir es tun. Ich komme nun zum Schluss tatsächlich dieser Predigt und dieser Predigtreihe, und ich habe mir mit Vergnügen das Allerbeste zuletzt aufbewahrt. Falls ihr bis jetzt geschlafen habt, möchte ich bitten, aufzuwachen und jetzt aufzupassen. Nämlich, bei Jesus haben wir mehr als Vorbild. Vorbilder sind wichtig. Sie zeigen, sie prägen. Das fängt früh an und gilt ganz besonders für das Elternhaus. Das ist mir meine Frau und mir in diesen letzten Jahren bedeutungsvoller vorgekommen als je zuvor, wie wichtig die Prägung in der Kindheit ist. Wir beide können sehr davon profitieren, wenn wir an unsere Elternhäuser denken. Vor Jahren schrieb ich kurze Artikel über drei Menschen, die mich stark geprägt haben. Der erste war mein Lehrer, den ich in der 5. Klasse hatte. Geborener Pädagoge, hatte nur ein Jahr über Gymnasium hinweg an Lehrerausbildung. Gekonnter Eishockeyspieler, der beste überhaupt in unserer Gegend. Ein begeisterter Christ. Er lebte nur 18 Monate noch. Ich habe ihn anderthalb Jahre gehabt und ist mit 21 Jahren gestorben. Und hat eine ganze Generation von Farmerkindern dort in dem verlassenen Eck von Saskatchewan geprägt. Und wenn wir uns treffen heute, reden wir noch immer über den Einfluss dieses jungen Mannes. Ein Pädagoge, ein Vorbild sondergleichen. Vielleicht haben viele von uns prägende Vorbilder. Aber das ist das Kolossale an Jesus. Er ist weit mehr als ein Vorbild nur. Nach seiner Hinrichtung am Kreuz ist er vom Tode auferstanden, zum Himmel zurückgekehrt. Und nun ist er in einer für uns nicht leicht verständlichen, aber real erfahrbaren Weise zu unserer Kraftquelle geworden. Er, Jesus, sagt uns nicht nur, hier geht's lang, sondern er ist derjenige, der uns befähigt, diesen Weg zu gehen. So sagt Paulus, ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Wo gibt es ein Vorbild, das nicht nur den Weg zeigt, sondern auch zugleich die Kraftquelle wird für uns, damit wir das gehen können? Oder im Galaterbrief heißt es, er lebt sogar in uns und macht uns dazu fähig. Und außerdem hat er in Joint Action mit Gott, dem Vater, den Heiligen Geist gesandt. Das klingt dann so. Ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Und seit Pfingsten wohnt der Geist Gottes in jedem, der Jesus als Heiland angenommen hat. Und so ist Gott selber derjenige, der uns befähigt, zu wachsen, ohne groß zu werden. Wachsen, ohne groß zu werden, das haben wir mehrfach festgestellt in diesen Tagen, vor allem die Vorredner haben das immer gesagt, ist nicht besonders in heute, ist überhaupt nicht in. Counterculture im Extrem ist das Wachsen, ohne groß zu werden. Wachsen, ohne groß zu werden, ist uns auch nicht angeboren, nicht verankert in unser DNA. Aber Jesus, Gott der Sohn, gibt uns die Kraft dazu. Und in seinem Namen segne ich euch. Amen.